Liebe Gemeinde, es gibt einen wunden Punkt in unserem Herzen. Da wird die Hässlichkeit der Sünde besonders deutlich. Es gibt eine Haltung in unserem Leben, die macht das Wesen der Schuld besonders klar. Und dieser wunde Punkt, diese innere Haltung, hat einen Namen. Und das ist der Stolz. Wenn wir von Stolz sprechen, dann meinen wir nicht den Stolz in seiner umgangssprachlichen Bedeutung. Also wenn sich jemand dankbar über etwas äußert, worüber er sich freut, also über ein Geschenk oder einen Erfolg. Ich bin stolz darauf, dass das so gut geklappt hat und dankbar. Das ist hier nicht gemeint, sondern hier ist vom Stolz die Rede in seinem theologischen, biblischen Sinne. Im Sinne von selbstgerechter Hochmut, im Gegensatz zu Demut. Das ist Stolz. Und das griechische Wort dafür heißt Hybris. Dieser Stolz hat viele Gesichter. Und das Tückische daran ist, dass wir nicht immer offen erkennen, wo wir selber stolz sind. Dieser Stolz kann sich auch verstecken hinter einer Fassade der Demut. Ist nicht immer so leicht wie bei jedem jungen Kollegen, der war schon fast im Krankenhaus sein Leiden erlegen, fast gestorben und dann hat Gott ihn doch mal wieder durchgebracht. Und es ging wieder besser und ein älterer Pastor besuchte ihn dann und freute sich mit ihm und redete mit ihm über all die Möglichkeiten des Wirkens und Dienst, die Gott auch in der Zukunft noch für ihn bereithälte. Und da kam es dem jungen Geistlichen so über die Lippen: Ja, ich fühle es auch, der Herr bedarf meiner. Und da sagte der ältere Pfarrer: Mein lieber Freund, in meiner Bibel stehen die Worte, der Herr bedarf seiner nur einmal. Und da sind sie bezogen auf einen Esel. Sie wissen, das ist der Esel, auf dem Jesus eingeritten ist in Jerusalem, kurz vor dem Passa. Da ist es relativ einfach, den Stolz aufzudecken. Gott bedarf unserer nicht. Gott braucht keinen von uns, keinen. Gott kann sein Werk auch ohne uns tun. Wir sind alle ersetzbar, von heute auf morgen. Gott kann uns morgen beiseite stellen und einen anderen an unsere Stelle setzen. Gott braucht uns nicht. Und wir können einfach nur dankbar sein, wenn wir bei ihm mitarbeiten dürfen. Es ist das größte Privileg, was es gibt für einen Menschen. Aber wir müssen wissen, Gott bedarf unserer absolut nicht. Er könnte ganz genauso gut ohne uns. Diese Art von Stolz, die ist schnell aufzudecken. Aber oft ist es schwieriger. Der Sitz des Stolzes ist nämlich unser Herz. Wie Jesus gesagt hat, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Das ist die Schaltzentrale unseres Denkens und Fühlens. Und beim Nichtchristen ist der größte Stolz darin zu sehen, dass er sich nicht vor Gott beugen will, dass er nicht zugeben will, dass Gott recht hat. Dass er nicht zugeben will, dass er ein Sünder ist und die Vergebung von Jesus Christus braucht. Und ohne diese Vergebung keine Chance hätte, der Hölle zu entkommen. Das ist das Problem dieser Basisstolz des Nichtchristen. Aber auch beim Christen gibt es noch Restbestände von Stolz. Damit machen wir unseren Mitchristen das Leben schwer mit unserem Stolz. Und was noch viel schlimmer ist, wir sündigen gegen Gott. Und die große Frage ist nun, wie werden wir dieses Problems Herr? Wie können wir damit umgehen? Wie ist dem beizukommen? Da haben wir jetzt unseren Predigttext über Nebukadnezar. Das ist ein wunderbares Fallbeispiel dafür, wie ein Stolzer gebeugt wird. Und das wird auch das Thema heute Morgen sein. Besser spät als nie oder wie ein Stolzer gebeugt wird. Das werden wir an Nebukadnezar heute Morgen sehen. Der letzte Satz auf Ihrem Gottesdienstzettel, auf dieser Darstellung des Predigttextes, also Vers 34, Sie finden das auf der Rückseite ja, ist ein Zitat Nebukadnezars selbst. Da sagt er: Und wer stolz ist, den kann er, nämlich Gott, demütigen. Das ist der letzte Vers. Und damit ist alles eigentlich zusammengefasst. Das ist das letzte Wort, was wir von Nebukadnezar überhaupt erfahren, aus seinem Munde. Und Nebukadnezar stellt das hier nicht nur so in den Raum als eine allgemeine These, sondern dahinter steckt seine ganze leidvolle, schmerzliche Erfahrung. Aber er sagt es am Ende dann auch fröhlich und dankbar. Wer stolz ist, den kann er demütigen und ich bin Gott dankbar, dass er es an mir getan hat. Und wir fragen natürlich jetzt, wie kommt ein Weltherrscher dazu, gegen Ende seines Lebens dankbar zu bekennen, dass Gott den Stolzen demütigen kann? Wie kommt ein Weltmonarch dazu, so etwas zu bekennen? Und die Antwort finden Sie hier in Ihrem Predigttext. Daniel 4, das ist das Finale von Nebukadnezars Herrschaft und Nebukadnezars Leben. Letzten Sonntag haben wir die ersten 24 Verse dieses Kapitels Daniel 4 miteinander betrachtet und gesehen, wir befinden uns da schon etwa im Jahr 570 vor Christus. Etwa 570 vor Christus. Inzwischen ist Nebukadnezar der mächtigste Mann der Welt, der Führer der einzigen Supermacht. In 35 Jahren Machtpolitik hat er sein Empire stabilisiert und ausgebaut. Den Menschen in diesem Empire geht es durchaus nicht schlecht. Sie sind recht gut versorgt, nach allem, was wir wissen. Und während Nebukadnezar nun selbst zufrieden einen glanzvollen Lebensabend erwartet, stört erneut ein Traum seine Ruhe. Was das für ein Traum war, haben wir letzten Sonntag gesehen. Können Sie nachlesen in den ersten 24 Versen. Und Nebukadnezar merkt, dieser Traum hat denselben Urheber wie der andere Traum, der 30 Jahre zurückliegt, der in Daniel 2 berichtet wird von den verschiedenen Weltreichen, die sich gegenseitig ablösen. Nebukadnezar weiß, es ist der Gott des Alten Testaments, der Gott der Juden, der hier zu mir redet, der sich als so souverän und so überlegen erwiesen hat. Es ist der Gott, zu dem sein Chefberater Daniel täglich betet. Daniel selbst, inzwischen so um die 50 Jahre alt. Und wir hatten letzten Sonntag gesehen, dass dieser Traum unter der Überschrift steht, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das ist ein riesiger, mächtiger Baum mit einer weltweiten Ausdehnung. Der steht für die Macht und das Reich Nebukadnezars und dann tritt ein heiliger Wächter auf und setzt diesem Baum, diesem machtvollen Baum, seine Grenze. Der Baum wird abgehauen, er muss seine ganze Pracht und Macht einbüßen und am Ende ist das, was von ihm übrig bleibt, ein kleiner Stumpf mit den Wurzeln in der Erde. Und als Daniel diesen Traum erfährt, da packt ihn der eiskalte Schrecken, ihm ist sofort klar, dass auf seinen Chef quälende Zeiten zukommen werden. Und behutsam versucht er nun, Nebukadnezar die Bedeutung dieses Traumes nahezubringen. Wir hatten gesehen, wie mitleidvoll und vorsichtig Daniel das macht. Wie er sagt in Vers 17, der Baum, den du gesehen hast, der groß und mächtig wurde und der dann zusammenbrach, das bist du, o König. Und er erklärt dann in Vers 21 und 22, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass du schwer krank werden wirst. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen. Du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. Und man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder. Und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden. Und 7 Zeiten werden über dich hingehen. 7 Jahre hatten wir gesehen, sind das. Bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber, so hat Daniel auch gesagt, das wird nicht das endgültige Aus sein deiner Herrschaft. Denn sobald du erkannt hast, Vers 23, dass der Himmel Gewalt hat, dass der Himmel die Macht hat, dass der allmächtige Gott regiert, wird dir dein Reich, dein weltliches Reich zurückgegeben werden, sobald du das erkannt und eingesehen hast. Das war der Traum. Und wir hatten gefragt, warum macht Gott das? Warum redet Gott so laut? Was will er dem Nehemia damit sagen? Was will er uns damit sagen? Und wir hatten herausgefunden, dass die Antwort klipp und klar im Bibeltext steht. Zum Beispiel hier in Vers 22. Du sollst erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschheit und sie gibt, wem er will. Und dieser Satz kam immer wieder. Zieht sich wie ein roter Faden durch diesen ganzen Text hindurch. Vers 23 ganz ähnlich. Später nochmal Vers 31, Vers 34, Vers 14 war es schon zu sehen. Gott regiert. Das ist die Botschaft. Gott ist Gott, nur Gott ist groß, nur Gott ist gut. Der Höchste hat alle Macht. Und kein Mensch, auch der Mächtigste nicht, auch der größte Weltmonarch, kann vor diesem Gott bestehen. Gott ist Gott. Und nun können Sie die ganze Geschichte der Menschheit beschreiben als einen andauernden Versuch, gegen diese Wahrheit anzurennen. Als einen andauernden Versuch. Das begann im Garten Eden und das setzt sich fort bis in die Machtzentren unseres Jahrhunderts. Und Ihre Geschichte und meine Geschichte sind davon nicht ausgenommen. Wir rennen an gegen diesen Anspruch des lebendigen Gottes. Von Natur aus können wir diese Wahrheit nicht ertragen. Nur Gott ist Gott. Nur Gott ist gut. Und keiner sonst. Und das heißt, du stehst vor einem heiligen Gott. Du stehst vor einem heiligen Gott, der alle Macht und alles Recht in seinen Händen hält und du kannst ihm auf 10 nicht eines antworten. Das ist die Situation. Und da stehen wir eben nun da mit unseren Plänen, mit unseren Ansprüchen, mit unseren Erwartungen. Wir sind zwar keine Weltherrscher, aber unsere kleinen Bäumchen und Büsche und Rosensträuche sollen auch Richtung Himmel wachsen. Zumindest so über unseren Gartenzaun hinweg. Das ist die Höhe, die wir uns wenigstens vorstellen. Und Gott soll uns bitte dabei nicht stören, sondern im Gegenteil, Gott möge uns die Gesundheit erhalten, er möge uns den Frieden erhalten, er möge uns den Arbeitsplatz erhalten, er möge uns unsere kleine Welt erhalten. Wir haben nicht diesen großen Palast wie Nebukadnezar, aber wir sagen, my home is my castle. Unser Zuhause, das ist eben unser Schloss, unser Platz. Und das bitte möge Gott uns alles erhalten, damit wir noch lange so weitermachen können wie bisher, wie wir wollen, wie immer. So soll es sein. Und genauso denkt auch Nebukadnezar. Nur ein paar Nummern größer als wir, weil er eben mächtiger ist und mehr Geld und mehr Macht und mehr Einfluss hat und äußerlich mehr bewirken kann. Aber im Prinzip denkt er ganz ähnlich. Und so rückt uns nun seine Lebensgeschichte, besonders diese letzten Stationen, so nahe, weil wir hier wie in einer Fallstudie sehen können, wie der lebendige Gott den Stolzen beugt. Und ihm sagt, nicht deine Pläne zählen, sondern meine. Nicht deine Ansprüche gelten, sondern meine. Das ist die Wahrheit. Und das Erste, was Gott tut, wenn er einen Stolzen beugt, das hatten wir letztes Mal gesehen, der erste Schritt ist, dass Gott redet. Gott redet, das war das Erste. Bei Nebukadnezar redet er durch den Traum, durch die Deutung des Traumes und durch diese Kurzbußpredigt von Daniel, Vers 24. Und bis heute hat Gott nicht aufgehört zu reden. Bis heute. Im Gegenteil, seit sein Sohn Jesus Christus hier auf der Erde erschienen ist, redet Gott noch lauter und noch deutlicher, als er vorher geredet hat. Wir können ihn noch viel deutlicher hören. Wir wissen inzwischen noch so viel mehr, als Daniel wissen konnte von Gott. Das ist unser großer Vorteil. Und es ist dieselbe Botschaft. Und dieselbe Botschaft, sie lautet, nur Gott ist groß. Nur Jesus ist der Herr. Er ist der König. Und keiner sonst. Ist er auch der König in meinem Leben und deinem Leben? Übrigens hat Jesus die Sache mit dem Baum aufgegriffen. Nebukadnezars Weltmachtbaum wird ja umgehauen und plattgewalzt. Aber ein anderer Baum, von dem Jesus redet, der wird sich auf ewig ausbreiten und bestehen. Eine ganz interessante Parallele. Und ich denke, dass Jesus hier Daniel 7 indirekt zitiert. Nämlich in Matthäus 13, Vers 31 bis 32. Matthäus 13, 31 bis 32, da vergleicht Jesus sein Reich mit einem kleinen Senfkorn, das sich auswächst, wozu? Zu einem riesigen Baum. Und dann sagt Jesus dort, Matthäus 13, das Reich der Himmel ist zwar am Anfang klein wie ein Senfkorn, aber es wächst und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Das sind dann auch alle Heiden, die dazukommen und in diesem Baum des Reiches Jesu Christi Heil und Zuflucht finden. Das ist der Baum, der wächst und wächst. Und Sie müssen sich vorstellen, so eine Senfpflanze in Israel, die konnte bis zu 4 Meter hoch werden. Ein riesiger Baum, wenn Sie davor stehen. Damit vergleicht Jesus sein Reich, dass es einem kleinen Senfkorn zu solcher Macht und Herrlichkeit wächst. Und im Schutz dieses Baumes, da gibt es eine ewige Zuflucht. Eine ewige Zuflucht für alle, die sie bei Jesus suchen. Aber wer seine Hoffnung auf seine eigenen Bäume und Bäumchen setzt, wer an seinem eigenen Stolz festhält, der wird an Gott scheitern. Und darum redet Gott bis heute. Darum redet Gott bis heute. Er konfrontiert uns mit der Bibel. Er schickt uns Boten, die wie Daniel sein Wort auslegen und erklären. Gott attackiert unser Gewissen. Gott versetzt uns in Unruhe. Gott fordert uns auf, dass wir seine Gottheit endlich anerkennen, dass wir seine Macht und seine Ehre anbeten und dass wir unser kleines Leben vor ihm beugen. Das ist der erste Schritt, mit dem Gott den Stolzen beugt. Er redet. Wie oft hat er geredet zu ihnen? Und dann folgt der zweite Schritt, den wir ebenfalls an Nebukadnezar studieren können. Wenn Sie also mitschreiben wollen, zweitens, Gott wartet. Gott wartet, das ist der zweite Schritt. Das sehen wir hier in Vers 25, da heißt es so lapidar zunächst, dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar, also alles, was in dem Traum vorher gesagt war. Tja, aber vom Zusammenhang her könnte man ergänzen, aber es widerfuhr ihm nicht sofort. Oder man könnte auch sagen, und es hätte ihm auch nicht unbedingt widerfahren müssen. Gott wartet, denn wir sehen in Vers 26, erst nach 12 Monaten handelt Gott wieder. Denn erst nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes war, erst da geht es weiter. Aber überlegen Sie mal, 12 Monate. 12 Monate Frist. Das, was David ihm hier gesagt hatte, das war eine bedingte Prophetie. Das heißt, wäre Nebukadnezar umgekehrt, wäre es ihm so gegangen wie den Leuten in Ninive. Wir haben das gerade in der Lesung durch Bruder Nordzig gehört. Da hat auch Gott gewartet. Er hat eine Frist gesetzt, viele Tage. Und innerhalb dieser Frist sind die Leute umgekehrt. Und Gottes Gericht kam nicht. Und so wartet Gott hier auch bei Nebukadnezar. Gott spricht, wenn er einen Stolzen beugt, und dann wartet Gott. Und viele Leute ziehen aus der Geduld und dem Warten Gottes naive Konsequenzen. Sie denken, Gott wartet, ja, dann wird er wohl nichts machen. Paulus sagt mal in Römer 2, Vers 4, verachtest du denn den Reichtum von Gottes Güte und Geduld und Langmut? Verachtest du das vielleicht sogar als Schwächlichkeit Gottes? Dass er so lange wartet, dass er so viel Geduld hat? Und dann fragt Paulus nach, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte, der könnte auch sagen, Gottes Geduld, Gottes Warten zur Umkehr treibt? Dass er dich ziehen will? Dass er nicht gleich reinschlägt? Und wartet und wartet. Und bis heute ziehen leider viele Menschen daraus den naiven Schluss, sie könnten folgenlos, fortlaufend sündigen. So hat wohl Nebukadnezar auch gedacht. Und das, obwohl er doch eigentlich hätte aufgerüttelt sein müssen. Menschenskinder, nach allem, was er erfahren hatte. Man fragt sich doch unweigerlich, Menschenskinder, nach diesem Traum und nach dieser eindeutigen Auslegung durch Daniel, und er wusste, Daniel hat recht. Er kannte ja diesen Gott und er kannte die Seriosität Daniels. Und dann nach diesen massiven Erfahrungen von Gottes Macht. Er hatte das doch noch vor Augen, wie die drei Freunde Daniels aus dem Feuerofen herausgerettet worden waren, gegen alle menschliche Vernunft und Wahrscheinlichkeit. Hatte er doch alles gesehen, hat er doch alles erfahren. Musste er doch ernst nehmen. Es ist sehr schwer verständlich. Und wir fragen, warum hat Nebukadnezar nicht anders reagiert? Warum hat er dieses Warten Gottes nicht genutzt? Warum hat er die Warnung nicht ernst genommen? Ich habe mich das lange gefragt. Ich kann mir vorstellen, möglicherweise hat er am Anfang gute Vorsätze gefasst. Ja, nach dem Traum hat er gesagt, ja, ich will mal was ändern. Und wir wissen ja, wie das ist. Je länger der Traum zurücklag, umso mehr ist er verblasst. Ja, und irgendwann hat er sich dann wahrscheinlich gesagt, na ja, das war schon mit dem Traum ganz beeindruckend, aber soll ich denn nun wirklich mein ganzes Leben neu ausrichten? Soll ich mich wirklich zu diesem einen Gott bekennen, ausschließlich? Und dann lag der Traum immer weiter zurück, Wochen, Monat um Monat. Und irgendwann wird er gesagt haben, ach, es wird schon nicht so schlimm kommen wie im Traum. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir wollen mal schön gelassen bleiben, wir wollen es mit den Glaubensdingen auch nicht zu sehr ernst nehmen, wir wollen das nicht übertreiben, wir wollen nicht fanatisch werden. Bei allem Respekt für Daniel, dessen Seriosität und Verlässlichkeit ich immer noch hoch schätze, natürlich, aber er ist eben ein Ausnahmefall. Und es kann ja wohl nicht sein, dass wir unser ganzes Leben von diesen religiösen Dingen bestimmen lassen. Das geht zu weit. Kennen Sie diese Haltung auch von sich selbst? Am Ende dieses Dramas wird Nebukadnezar dieser Haltung einen Namen geben. Und dieser Name lautet Stolz. Das ist Stolz. Nicht so sehr, dass ich mir auf irgendwas zu viel zugute halte, sondern das ist Stolz. Ich nehme Gottes Wahrheit nicht ganz, nicht wirklich bis ins Letzte ernst. Verstehen Sie, das ist Stolz. Das ist sehr, sehr differenziert. Ich weiß, dass Gott bestimmte Dinge sagt und fordert und von mir will, das weiß ich. Aber ich reserviere mir das Recht auf eine kleine Differenz. Ich reserviere mir das Recht auf eine kleine Differenz zwischen dem, was Gott sagt und will, und dem, was ich will und wirklich tue. Diese kleine Differenz, dieses Recht, das nehme ich mir raus. Oder anders ausgedrückt, ich nehme mir Gott gegenüber das Recht heraus, selbst zu bestimmen. Selbst zu bestimmen, wie weit ich seinen erklärten Willen ernst nehme. Und wo ich meine kleinen Vorbehalte einbaue. Ich bestimme das selbst. Ich behalte mir das Recht vor. Ich will schon in der Nachfolge Jesu Christi leben, aber ohne die Hingabe meines Lebens. Ich will Nachfolge ohne Hingabe. Nachfolge mit dem Rest auf die selbstbestimmte Differenz, auf den selbstbestimmten Vorbehalt. Das ist Stolz. Und das ist etwas ganz anderes. Als wenn jemand immer wieder an seinen Unzulänglichkeiten scheitert und daran sozusagen fast zugrunde geht, wie Paulus in Römer 7. Das ist ganz was anderes, wenn er sagt, Herr, ich will dir doch ganz unvorbehaltlos dienen, aber ich merke immer wieder schmerzhaft meine Grenzen und da bin ich schon wieder reingefallen und da war ich schon wieder zu inkonsequent. Herr, bitte hilf mir, vergib mir, ändere das. Und so ein Gebet erhört Gott gern und geduldig und immer wieder, denn es kommt nicht aus einem stolzen Herzen. Aber verstehen Sie, was ist der Unterschied? Das stolze Herz baut die Differenz, beziehungsweise wir könnten auch ganz einfach sagen, den Ungehorsam, von vornherein in seine Überlegungen ein. Das stolze Herz rechnet mit dieser Differenz, mit diesem menschlichen Vorbehalt. Das stolze Herz leidet darum auch nicht an seiner Sünde und an seinem Ungenügen. Das stolze Herz leidet nicht daran. Und wissen Sie, das stolze Herz, und das ist ein ganz sicherer Indikator, das stolze Herz kennt nicht die Sorge, Gott zu betrüben. Kennen Sie das? Diese Sorge, Sie könnten den lebendigen, heiligen Gott betrüben mit Ihrem Leben? Das stolze Herz kennt diese Sorge nicht. Es ist so ganz mit sich zufrieden. Das stolze Herz kennt höchstens die Sorge, selbst etwas zu kurz zu kommen. Diese Sorge kennt das stolze Herz. Und wie Gott zu einem stolzen Herzen steht, sagt Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 5. Gott widersteht den Stolzen. Also, wenn Gott zu einem Stolzen redet, so zeigt unser Fallbeispiel, dann wird es oft geschehen, dass Gott wartet. Nebukadnezar erhält Raum, erhält Frist zu einer angemessenen Reaktion. Aber was macht er? Anstatt diese Frist zu nutzen, lässt er sie verstreichen, 12 Monate lang. Und je mehr die Wirkung des Traumes verblasst, umso stärker macht sich das alte Ego des Nebukadnezar wieder breit. Das ist doch nicht so, dass wir bei Null bleiben, wenn wir Gott nicht gehorchen. Wenn wir nicht umkehren, dann entfernen wir uns immer mehr. Wir halten nicht den Level, auf dem wir uns mal befinden. Es wird immer schlimmer. Der alte Mensch kommt immer deutlicher wieder durch. Und schließlich, Vers 26 heißt es dann hier, nach diesen 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sie erging, da hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Diese Worte sagen, wer dem Nebukadnezar der Wichtigste ist. Wer dem Nebukadnezar der Größte und Verehrungswürdigste ist. Natürlich Nebukadnezar. Und das wird deutlich, es ist auch typisch, an dem Punkt, der ihm besonders am Herzen liegt, wo sozusagen sein Herz schlägt, wo er sein Herzblut reinsetzt. Und bei Nebukadnezar war das die monumentale Architektur. Da schlug sein Herz. Das kann man auch aus der Archäologie und aus verschiedenen anderen Quellen ganz gut bestätigen. Von den 7 Weltwundern der Antike verdanken wir 2 dem architektonischen Ehrgeiz Nebukadnezars. Das ist interessant, ne? Zum Beispiel die sogenannten hängenden Gärten. Diese stufenförmige Prachtanlage, die hat er für seine Frau errichten lassen. Und natürlich auch zur Mehrung seines eigenen Ruhmes. Und dann das 2. Weltwunder, was von ihm stammt, war dieser riesige Stadtwall. Länger als 8 Kilometer. Herodot sagt, dass dieser Stadtwall so viel Platz bot, dass ein Wagen mit 4 Pferden darauf wenden konnte. Ein Wagen mit 4 Pferden kann auf einer Stadtmauer wenden, die 8 Kilometer lang ist. Das ist erstaunlich. Ja, und darauf war er stolz, natürlich. Und diese gesamte Ummauerung soll knapp 90 Kilometer betragen haben. Umgeben von einem riesigen Gürtel dreifacher Gräben und Wälle. Und dazu dann noch die Paläste, die Tempel. Man hat Inschriften von ca. 50 Bauprojekten gefunden. Das war Nebukadnezar, da schlug sein Herz. Babylon sollte die Perle, die architektonische Perle der ganzen Welt sein. Und nun steht da der alte Herrscher auf dem begehbaren Flachdach seines Palastes. Das ist Vers 26, von hier hat er eine herrliche Aussicht. Wahrscheinlich auch auf die hängenden Gärten. Man kann sich vorstellen, vielleicht kommt noch ein bisschen Abendsonne dazu. Und dann steht er da und ist ganz ergriffen von seiner Leistung. Und dann kommt so das aus ihm raus, was längst in seinem Herzen schlummert. Das ist das große Babel, Vers 27, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Kein Dank an Gott, sondern die pure Selbstvergötzung macht sich hier deutlich. Bis dahin hatte Gott gewartet. Wahrscheinlich, um Nebukadnezar zu überführen, um den Stolz in seinem Herzen so richtig ausreifen zu lassen. Und jetzt geht es plötzlich sehr schnell. Und wir sehen ein drittes. Was passiert, wenn Gott einen Stolzen beugt? Gott redet, Gott wartet, Gott schlägt. Gott schlägt. Jetzt Vers 28. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen. Und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Gras wird man dich fressen lassen wie die Rinder. Und 7 Jahre sollen hingehen, bis du erkennst, dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen. Und auch über deine ganzen Prachtbauten. Und sie gibt, wem er will. Im gleichen Augenblick, wo Gott das sagt, wurde das Wort an Nebukadnezar erfüllt. Und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und er fraß Gras wie die Rinder. Und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern. Ein ziemlich furchtbarer Anblick. Und seine Vögel und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Das ist ein Bild. Und überlegen Sie mal, so schnell wie Gott sein Urteil ankündigt, so zügig setzt er es um. Nebukadnezar verfällt offensichtlich dem Wahnsinn. Die Symptome hier deuten auf eine Krankheit hin, die hat man in der Medizin als Lykanthropie bezeichnet oder lateinisch Insania zoanthropica. Also das soll in der Antike häufiger aufgetreten sein, Insania zoanthropica oder Lykanthropie, nämlich die Zwangsvorstellung eines Menschen, dass er ein Tier sei. Das steckt dahinter. Und bei Nebukadnezar sehen wir das hier, er konnte jetzt nicht mehr im Palast leben, er verwahrloste, ließ sich kaum pflegen, er muss ein furchtbar abstoßendes Bild abgegeben haben und es war sozusagen zum Wohl seiner Menschenwürde, dass man ihn dann möglichst fernhielt von der Öffentlichkeit und er selbst auch hatte wohl dieses Bedürfnis, draußen wild zu leben. Das ist interessant, vor etwa 60 Jahren, 1946, da wurde aus einer britischen Nervenheilanstalt von einem vergleichbaren Fall berichtet. Da berichtet man von einem jungen Mann, so um die 20 Jahre alt, der war physisch weitgehend gesund, aber wurde von einer zwanghaften Unruhe ständig ins Freie getrieben und lebte gewissermaßen wild in den Gärten, riss mit der Hand Gras aus, um es zu verschlingen und zeigte auch einen ganz anormal wilden Haarwuchs natürlich. Das ist genau dieses offensichtlich, was wir hier bei Nebukadnezar auch haben. Und wenn wir den Bericht über Nebukadnezars Wahnsinn lesen, dann lässt noch etwas aufhorchen. Das habe ich bei der Vorbereitung gefunden, das ist hochinteressant. Nämlich etliche antike Schriftsteller machen Andeutungen über eine eigenartige Situation im Leben Nebukadnezars. Also viele antike Schriftsteller beziehen sich darauf und sie zitieren dabei meistens den griechischen Schriftsteller Megasthenes. Der hat so um 300 vor Christus geschrieben. Also 570 ist dieses geschehen, Megasthenes schrieb etwa 300 vor Christus. Und in diesem Bericht von Megasthenes, da heißt es, Nebukadnezar sei nach seinen verschiedenen Eroberungen auf die Königsburg gestiegen und habe von einem Gott begeistert, also von irgendeiner übernatürlichen Macht offensichtlich ausgelöst, ausgerufen und gesagt, hier Nebukadnezar, kündige euch den Eintritt des Unheils an. Und dann kündigt er an, dass ein Perser kommen wird und ihnen die Herrschaft abnehmen wird. Und dann wünscht er diesem Perser, er möge doch durch die Einöde gejagt werden, wo weder Städte noch die Fußspur eines Menschen angetroffen werden, aber wilde Tiere mögen schreien und Vögel umherschweifen. Und dann heißt es in dieser Quelle, nachdem er diese Weissagung getan hatte, verschwand er plötzlich. Das ist interessant. Hier ist von demselben Ort die Rede, von der Königsburg, von einer irgendwie übernatürlich ausgelösten plötzlichen Verwandlung. Veränderung Nebukadnezars, es ist von diesen wilden Tieren und der Einöde die Rede. Es ist gut denkbar, dass diese Quelle das beschreibt, was hier passiert in dem Moment, als Gottes Stimme zu Nebukadnezar redet. Wo es heißt in Vers 28, es kam diese Stimme vom Himmel, im gleichen Augenblick wurde erfüllt das Wort an Nebukadnezar. Es ist durchaus denkbar, dass sozusagen dieser Ausbruch Nebukadnezars, der dann von seinen Zeitgenossen auch als Wahnsinn gleich eingeordnet wurde, dass der an dieser Stelle erfolgte und dass jetzt Nebukadnezar gewissermaßen aus dem Verkehr gezogen wurde, dass er auch im öffentlichen Hofleben nicht mehr auftreten konnte. In diesen Momenten, da beginnt, was Nebukadnezar dann im Rückblick so zusammenfassen wird, mit diesem einfachen Satz, wer stolz ist, den kann er demütigen. Das ist das Dritte, was Gott tut, wenn er einen Stolzen beugt. Gott redet, Gott wartet und das Dritte ist, Gott schlägt. Das heißt natürlich nicht, dass jedes schlimme Ergehen, das Gott zulässt, bei uns heute oder auch bei anderen, dass das immer Strafe oder Züchtigung sein muss. Aber Gott kann das tun, auch heute noch. Und wenn Gott einem Stolzen noch einmal Gnade schenken will, dann wird Gott ihn irgendwie zum Innehalten bringen. Die Art und Weise, wie Gott das macht, kann ganz verschieden sein. Aber das Schlimmste, was einem Stolzen passieren kann, wäre, dass Gott ihn nicht mehr bremst, dass Gott ihn nicht mehr schlägt, sondern dass Gott den Stolzen einfach in die falsche Richtung weiterlaufen lässt, in die er schon unterwegs ist. Das wäre das Schlimmste. Nebukadnezar wird geschlagen. Das ist der Gnadenakt Gottes. Und im Nachhinein wird Nebukadnezar das kapieren und Gott aus vollem Herzen dafür danken, dass er ihn geschlagen hat. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum Nebukadnezar dieses Dokument geschrieben hat. Sie haben ja vor sich ein Dokument aus der Feder Nebukadnezars, das Daniel in seinem Buch dann aufgenommen hat. Haben wir letztes Mal gesehen. Ich denke, dieser Dank über das, was er von Gott erfahren hat, ist einer der Gründe. Denn hätte Gott den König nicht zum Innehalten gezwungen, wäre auch das letzte und vierte nicht passiert, was wir hier noch entdecken. Gott redet, Gott wartet, Gott schlägt und das vierte am Ende, Gott verändert. Und das sind jetzt eigentlich die schönsten Verse in dem ganzen Kapitel. Die lesen wir zum Schluss noch. Vers 31. Nach dieser Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen auf zum Himmel. Also nach diesen 7 Jahren. Und Sie merken, jetzt schreibt er wieder in der ersten Person Singular. Also für die Phase davor war Nebukadnezar natürlich, da er nicht mehr zurechnungsfähig gewesen war, darauf angewiesen, dass er Informationen von seinen Begleitern bekam. Vielleicht auch von Daniel. Vielleicht hat er ihm auch geholfen, diesen Bericht zu schreiben. Ist alles denkbar. Aber jetzt ab Vers 31 am Ende redet er wieder in der ersten Person Singular. Nach dieser Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert, gegen alle, die auf Erden wohnen, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines Königreichs und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich angesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Das erinnert an Hiob am Ende seines Lebens. Nachdem Gott ihn auf den richtigen Weg gebracht hat, hat er am Ende auch seinen Reichtum sogar gemehrt. Und dann Vers 34, darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit. Und jetzt Achtung, und seine Wege sind recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Was für ein Zeugnis. Das müssen wir uns am Ende noch angucken. Wie verändert Gott den Nebukadnezar? Ab hier kann er sich also wieder erinnern. Über die Phase des Wahnsinns hat er die Informationen von den anderen. So, und das größte Wunder in diesem Bericht geschieht hier. Sehen Sie genau hin, hier geschieht es, Vers 31. Nach dieser Zeit, da geht's los, hob ich Nebukadnezar meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Verstehen Sie, in seiner Gnade schenkt Gott dem Nebukadnezar, dass er wieder verantwortlich handeln kann. Nach 7 Jahren. Und das Erste, was er macht, ist hier, dass sein Blick gewissermaßen nach Gott sucht. Diese Formulierung, ich hebe meinen Blick zum Himmel, das steht auch in anderen Stellen des Alten Testaments, zum Beispiel Psalm 121, Vers 1 oder Psalm 123, Vers 1. Und das meint dort immer nach Gott suchen, nach Gott fragen. Und so ist es wohl auch hier gemeint. Sein Blick geht zum Himmel. Und wahrscheinlich ist diese Formulierung so zu verstehen im Sinne eines stummen Schreis um Hilfe. Du Gott, der du mich geschlagen hast, erbarme dich über mich. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und Gott, was macht er? Er gibt dem Nebukadnezar seinen Verstand wieder. Was macht er noch? Dieser Verstand scheint ein erneuerter, irgendwie erleuchteter Verstand zu sein. Denn was jetzt aus Nebukadnezars Mund heraustönt, sehen Sie, das ist ein Loblied auf den lebendigen Gott. Und was ist da für eine Veränderung geschehen? Die letzten Worte vor dem Wahnsinn waren ein Loblied Nebukadnezars auf sich selbst. Sie erinnern sich noch, Vers 27. Ich habe das große Babel erbaut durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Das waren die letzten Worte vorher. Und die Worte jetzt nach diesem Wahnsinn, nach dieser Veränderung, die sind ein einziges Loblied auf den lebendigen Gott. Und wenn Sie die Auslegung dazu lesen, dann werden Sie bei vielen Exegeten den Verdacht finden, dass es auch wieder nur so ein kurzes Aufflackern einer vorläufigen Erkenntnis, sozusagen die kurzfristige Erleichterung, wie wir das bei Nebukadnezar früher auch hatten, ich bin nochmal davongekommen und jetzt danke ich Gott mal oberflächlich und lebe ansonsten so weiter wie bisher. Wir haben ja noch so diese alten Loblieder in Erinnerung in Kapitel 2 und Kapitel 3, aber hier, und das möchte ich Ihnen am Ende gern zeigen, da ist vieles anders. Hier scheint Nebukadnezar wirklich mehr verstanden zu haben. Das erste Mal, was er mehr verstanden hat, er hat mehr verstanden, wer Gott selbst wirklich ist. Schauen Sie in Vers 31, da sagt er, es ist ein ewiger Gott, dessen Macht unbegrenzt bleibt. Und dann ganz auffällig, Vers 32, hier kommt es wirklich auf die Einzelheiten an. Da sagt Nebukadnezar über Gott, er macht, wie er es will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Das ist nicht mehr der heidnische Schicksalsglaube. Sondern hier redet Nebukadnezar von dem persönlichen Gott, der in Raum und Zeit handelt und seinen Willen durchsetzt. Er macht, wie er es will. Das ist eine unerhörte Entdeckung für einen heidnischen Mann wie Nebukadnezar. Und dann weiter. Hier spricht auch nicht mehr der alte Polytheismus, dieser Mehrgötterglaube, der noch vorher bei ihm da war, sondern er bezeichnet Gott jetzt als den König des Himmels. Er sagt nicht mehr der höchste aller Götter, sondern er sagt, er ist der König des Himmels. Hier ist nur noch von einem Gott die Rede. Und Nebukadnezar begreift nicht nur mehr, wer Gott ist, sondern Nebukadnezar begreift jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal, wie tief wirklich diese Kluft zwischen Gott und Mensch ist. Sehen Sie mal, was sagt er denn in Vers 32? Gegen diesen Gott sind alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen. Der große Gott und wir kleinen Menschen. Und dann nochmal am Ende von Vers 32. Niemand, kein Herrscher, kein Mensch, kein irgendwer, kann seine Hand wehren oder ihm sagen, was machst du? Gott ist souverän in seinem Verhältnis gegenüber den Menschen. Gott allein ist Gott. Und dann lernt Nebukadnezar noch etwas. Nicht nur über Gott selbst, nicht nur allgemein über das Verhältnis zwischen Gott und der Menschheit, sondern Nebukadnezar lernt etwas über das Verhältnis zwischen Gott und ihm persönlich. Er sagt nämlich in Vers 34, darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Was macht Nebukadnezar hier? Er gibt Gott Recht. Er gibt Gott Recht, er gibt zu, dass Gott ihm gegenüber im Recht ist. Und damit gibt er zu, diese Demütigung, die ich erfahren habe, diese 7 Jahre, die Gott mich geschlagen hat, das war Recht. Alle seine Wege sind recht, das war verdient, das war notwendig. Was sich hier ausdrückt bei Nebukadnezar, das ist der Anfang von Sündenerkenntnis. Er gibt Gott recht, es war nötig so, dass Gott so verfahren ist mit mir. Und dann sehen Sie dieser letzte Satz, in den dieser Selbstbericht mündet. Im Licht von Gottes Wahrheit und Gottes Gerechtigkeit kommt Nebukadnezar zu dieser realistischen Selbsteinschätzung. Wer stolz ist, den kann er demütigen. Das heißt, ich war stolz. Ich habe rebelliert gegen Gott und er hat mich zu Recht gedemütigt. Das klingt fast so wie die vorweggenommene Aussage von 1. Petrus 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und all dies zusammengenommen macht sehr wahrscheinlich, dass wir lassen uns jetzt auch von den Piepsen nicht irritieren, das wird irgendeine Uhr oder irgendein Gerät hier sein. Wir wollen das zum Schluss festhalten. All dies zusammengenommen macht sehr wahrscheinlich, dass wir es hier wirklich mit einer echten Bekehrung zu tun haben. Und das wird noch durch eine weitere Beobachtung bestätigt. Schauen Sie mal, es gehört einiger Mut und einiges an Demut dazu, einen solchen Bericht über sich selbst zu veröffentlichen, weltweit, als berühmter Mann. Und welches Motiv könnte dafür festzumachen sein? Wahrscheinlich die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit Nebukadnezars, dass er das bezeugen wollte vor der Welt. Seht, was hat Gott an mir getan? Und dann noch eine Beobachtung. Schauen Sie, dieser Bericht endet eben nicht mit Vers 33, sondern mit Vers 34. In Vers 33 geht es darum, dass Nebukadnezar seinen alten Reichtum, seine alte Macht wiederhält, dass Gott ihn wieder gewissermaßen in seine alte äußere Umgebung einsetzt wie den Hiob. Aber damit endet der Bericht nicht. Das ist nicht das Wichtigste. Sondern der Bericht endet mit diesem Bekenntnis seiner Schuld. Er endet mit dieser Erkenntnis, dass Nebukadnezar Gott Recht gibt. Er endet mit dieser Aussage, er kann den Stolzen demütigen und er hat es getan. Und das Ganze eingebaut in ein Lob. Ich denke, Nebukadnezars Bekehrung war echt. Und dann noch eine Beobachtung. Schauen Sie, Nebukadnezar berichtet nicht nur in Vers 31, dass er Gott gelobt hat, nachdem diese 7 Jahre um waren. Ich pries und ehrte und lobte den Höchsten, sondern in Vers 34 sagt er es noch viel schöner. Da sagt er das Gleiche, nicht nur im Tempus der Vergangenheit, sondern da sagt er das als eine Aussage über die Gegenwart. Und jetzt lobe und jetzt ehre und jetzt preise ich ihn. Das ist eine Aussage, das ist jetzt meine Grundhaltung. Das ist nicht nur mal so ein einmaliger Akt der Erleichterung, nachdem das Unglück überstanden war, sondern jetzt wird es im Präsens gesagt, als ein dauerhafter Vorgang. Jetzt lobe ich ihn, jetzt preise ich ihn, jetzt ehre ich ihn. Das soll die Grundmelodie meines Lebens sein. Ich denke, dass man dieses hier durchaus anklingen hört. Und so stehen wir vor dem großen Wunder am Ende, dass Gott einen Stolzen gebeugt hat. Gott hat geredet, Gott hat gewartet, Gott hat geschlagen und am Ende hat Gott diesen Nebukadnezar verändert. Und für uns alle liegt darin am Schluss ein großes Hoffnungszeichen. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ich weiß ja nicht, für welche Menschen Sie beten. für welche Menschen sie schon lange hoffen und erbitten, dass sie doch zum lebendigen Glauben an den allmächtigen Gott kommen mögen. Sehen Sie sich diesen Bericht an. Wenn der Allmächtige in seiner Gnade zupackt, dann bekommt auch ein Nebukadnezar die Chance eines neuen geistlichen Lebens. Und vielleicht haben Sie jetzt den einen oder anderen kleinen Nebukadnezar vor Augen, für den Sie vielleicht lange schon beten, und bei dem Sie es einfach nicht vorstellen können, dass Gott den nochmal packen will. Lassen Sie sich Mut machen durch diesen historischen Beleg. Gott hat alle Macht und er kann dies tun. Das soll uns große Hoffnung geben, weiter zu beten. Und wir sollten darin zugleich die ernste Mahnung hören, die Gott mit diesem Fallbeispiel auch an seine Kinder, also auch an uns Christen richtet. Selbst als Menschen, die mit Jesus leben, sind wir noch nicht frei von Schuld und nicht frei von diesem Stolz. Was Petrus schreibt, das ist zunächst mal an Christen gerichtet. 1. Petrus 5, Vers 5 und 6, da sagt er, alle miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Liebe Mitchristen, auch in unserem Herzen kann sich immer wieder Hochmut und Stolz breit machen. Und das mag sich ganz unterschiedlich äußern. Bei dem einen äußert es sich vielleicht als Selbstgerechtigkeit oder dass man gern auf andere herabsieht und sich innerlich für besser hält. Dieser Stolz kann sich in Kritiksucht äußern, dass man an allem was rumzukritteln hat oder sich richtig daran freut, Fehler zu finden. Dieser Stolz kann sich als Ehrsucht äußern, dass ich unendlich darauf bedacht bin, auch ja, genügend Ehre und Aufmerksamkeit und Ansehen zu bekommen. Es gibt so viele verschiedene Indizien, an denen dieser Stolz sich festmachen kann. Und besonders gefährlich ist es eben, dass man ihn nicht immer merkt, weil es ja am Herzen sitzt. Und dieser Stolz sich doch verstecken kann hinter sehr demütigen Fassaden. Und die schlimmste Form von Stolz, und auch das möchte ich hier nochmal erinnern, ist wohl dann gegeben, wenn wir Gottes Wahrheit nicht bis ins Letzte ernst nehmen. Wenn wir uns Gott gegenüber dieses letzte Recht rausnehmen, selbst zu bestimmen, wie weit wir gehen. Wenn wir zwar vorgeben, Jesus nachzufolgen, aber ihm doch die Hingabe unseres Lebens verweigern. Und wenn wir nicht einmal mehr die Sorge kennen, wir könnten unseren Herrn betrüben. Das ist die furchtbare Gefahr des Stolzes. Und man kann nur sagen, wohl dem Stolzen, dem Gott die Gnade gewährt, dass er ihn beugt. Und darum, liebe Mitchristen, lasst uns genau hinhören, wenn Gott redet. Und lasst uns die Zeit nutzen, wenn Gott wartet. Und vielleicht kommen wir ja dann manchmal zur Besinnung, noch bevor Gott uns schlägt, wie in Ninive. Aber wenn Gott in seiner Liebe es dann dennoch tun muss, dass er uns schlägt, dann lasst uns Gott nicht anklagen, sondern lasst uns eilends Buße tun. Lasst uns Gott Recht geben, wie es Nebukadnezar getan hat. Und dann wird Gott uns verändern. Er wird sein Werk der Veränderung an uns durchführen, solange es nötig ist. Bis wir einmal ganz am Ziel sind, wo dann keine Veränderung mehr nötig ist, dann hat aller Stolz ausgespielt. Und dann endlich werden wir unseren Herrn so loben und ehren, wie er es wirklich verdient. Ihm sei alle Ehre. Amen.